Richard, für deine Anmoderation, die bringt mich allerdings ein bisschen in einen gewissen Druck. Aber diese Sache mit dem Osterhasen war schon interessant. Ich habe mir noch Gedanken darüber gemacht. Ich dachte mir, Gott hat doch Millionen von verschiedenen Tierarten geschaffen. Eine unglaubliche Vielfalt und Kreativität, oder? Man kommt ja nie aus dem Staunen raus, wenn man sich damit befasst. Aber der Mensch meint ja, also es reicht noch nicht ganz, er muss da selber auch noch was kreieren. Ne? Die Bayern haben zum Beispiel die eierlegende Wollmilchsau erfunden. Das ist also eigene Kreation. Ne? Oder der eierlegende Osterhase ist ja auch so eine Art Kreation. Ne? Keiner weiß eigentlich, wo das herkommt. Aber eben, ich denke, wir sollten bei dem bleiben, was Gott uns zugedacht hat. Ja, gib deiner Zukunft ein Zuhause. Gib zu, dieser Titel, der ist geklaut. Da hat nämlich die LBS, die Landesbausparkasse, vor Jahren mit diesem Slogan da für sich geworben. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Und dabei ist natürlich klar, was sich die LBS unter Zukunft vorstellt. Ein Zuhause in den eigenen vier Wänden. Und das Ganze natürlich finanziert durch die Bausparkasse. Wie sicher die Finanzierung des Hauses ist, wird die Zukunft zeigen. Ob die vier eigenen Wände dabei automatisch dann zum Zuhause werden, ist auch noch eine andere Sache. Wie dem auch sei, wer sich der LBS oder einer anderen Bausparkasse anvertraut, der wird hoffentlich eines Tages dann vor seinem eigenen Haus stehen. Und dann kommt der Moment, wo der Architekt einem den Schlüssel in die Hand drückt. Und spätestens dann weiß man, zumindest vom Kopf her, jetzt bin ich hier zu Hause. Vater und Mutter freuen sich natürlich riesig über das neue Zuhause. Das ist ja dann nicht mehr Zukunftstraum, sondern Realität geworden. Die Mutter nimmt die Küche ein, der Vater bekommt den Hobbykeller. Dort sind sie dann zu Hause. Für jedes Kind gibt es ein eigenes Zimmer, die sollen dort ab jetzt zu Hause sein. Allerdings ist das bei Kindern wieder etwas schwieriger. Für sie ist nämlich das Zuhause etwas ganz anderes. Kindern geht es gar nicht so sehr um die eigenen vier Wände oder um die Frage, wem gehört das Haus. Für Kinder ist Zuhause nicht so sehr ein Ort, sondern eher ein Zustand, ein Beziehungszustand, wo man geborgen ist, wo man geliebt wird, wo Frieden herrscht, wo man keine Angst haben muss, wo es kuschelig und warm ist, wo Vater und Mutter sind. Eben das Zuhause. Und irgendwann werden die Kinder größer und das kleine Zimmer reicht ihnen als Zuhause nicht mehr. Irgendwann wollen sie ihr eigenes Zuhause haben. Und das ist gut und richtig so. Die Ablösung von den Eltern ist ja ein für die Persönlichkeitsreifung sehr wichtiger und unerlässlicher Vorgang. Manchmal auch ein sehr schmerzlicher, besonders für die Eltern. Aber da müssen sie durch. Und genau da beginnt eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt hat, die man in der Bibel im 15. Kapitel des Johannesevangeliums findet. Die wird jeder sehr gut kennen. Vielleicht habt ihr schon ein paar Predigten darüber gehört. Ich habe noch von mir wahrscheinlich weniger, aber ja, es ist ein beliebtes Thema. Da wird uns die Geschichte eines jungen Mannes vor Augen geführt, der zusammen mit seinem Bruder im Haus seines Vaters wohnt. Drei Personen kommen in diesem Gleichnis vor. Das ist der jüngere, sogenannte verlorene Sohn, dann der wartende Vater und der ältere, zu Hause gebliebene Sohn, dessen Geschichte wir aber hier mal weglassen. Das Gleichnis ist ja ein Gleichnis, das im Zusammenhang steht eben mit noch zwei anderen Gleichnissen, die alle denselben Fokus haben. Nämlich immer geht es darum, dass hier etwas verloren worden ist und dass das wiedergefunden wird. Und immer wird ganz besonders die Freude betont darüber, dass es wiedergefunden worden ist. Das ist Lukas 15. Habe ich was anderes gesagt? Johannes, darum bin ich auch selber an der falschen Stelle. Aber woher soll ich wissen, was mein Predigttext ist, oder? Lukas 15, ne? Da ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf zunächst, ne? Das dann mit Freuden heimgetragen wird, als es gefunden wird. Das Gleichnis von der verlorenen Drachme, wo die gefunden wird, da riesige Freude, nicht alle Nachbarn werden eingeladen und feiern. Und dann kommt eben dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich lese mal den Text ab Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der verlorene Sohn, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Da haben wir es nichts mit schönem Zuhause, mit Harmonie und gemeinsamem Glück. Der jüngste Sohn, nennen wir ihn mal Florian, will nicht mehr. Irgendwie scheint ihm das Leben zu Hause öde und langweilig vorzukommen. Zu Hause gab es vermutlich manche Vorschriften, Regeln, unter die er sich beugen musste. Sicher, der Vater war ihm gegenüber sehr lieb. Es fehlte auch an nichts, aber er wollte was erleben, die Welt kennenlernen, sich austoben. Er will sein Leben gestalten, wie er sich vorstellt. Unter Freiheit versteht er, dass er das tun darf, wozu er Lust hat. Man muss sich ja als junger Mann doch die Hörner abstoßen, oder? Seine eigenen Erfahrungen machen. In der Fremde wird man reifer. Sicher wird er in manchen Sumpf hineingeraten. Aber besser in Schuld und Sumpf hinein, als wie ein braves Muttersöhnchen zu Hause bleiben. Irgendwann war die Entscheidung in Florian gereift. Und so geht er schließlich zu dem Vater und fordert ihn auf, ihm sein Erbteil auszuzahlen. Und wie reagiert der Vater? Er geht wortlos zum Kassenschrank und zahlt ebenso wortlos das Erbteil aus. Er argumentiert nicht. Er zwingt den Sohn auch nicht zu Hause zu bleiben. Er soll seine Freiheit haben. Dann schaut der Vater dem scheidenden Sohn nach. Dabei ist sein Gesicht von tiefer Bekümmernis überschattet. Er stellt sich die bange Frage, wie wird er zurückkommen? Er wird auf ihn warten, immer nach ihm ausschauen. Florian packt die Koffer und geht in die Stadt. Jetzt kann er endlich tun, was er will. Er lebt auf großem Fuß, hat Freunde und Freundinnen. Mit der Zeit aber wird dann nicht nur das Geld knapp, sondern auch die Freunde. Er wollte frei sein und jetzt ist er mit einem Mal gebunden. Gebunden an sein Heimweh, darum muss er sich ja amüsieren. Gebunden an seine Triebe, darum muss er sie befriedigen. Gebunden an seinen großartigen Lebensstil, den er nicht mehr lassen kann. Und so gerät er dann immer tiefer in den Schlamassel. Es kommt auch noch eine Hungersnot über das Land. Er verliert seine Habe, wird arm und muss sich bei einem Bauern verdingen. Er, der bislang noch von keinem Menschen abhängig war, sondern sich nur seinem Vater unterordnen musste, lebt jetzt schlechter als das liebe Vieh, dessen Fressen er gerne teilen würde, wenn es ihm nur jemand gäbe. Das also war das Ende seiner Freiheit, seiner Autonomie, oder wie die vergoldeten Ausdrücke alle heißen. Er hat eine schlechte Zeit. Hohe Arbeitslosigkeit, ein ganz mies bezahlter Job. Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Und er versucht sich mit Essbarem aus dem Schweinetrog über Wasser zu halten. Solange es geht, lebt man drauf los, ohne drüber nachzudenken. Aber jetzt ist Florian in einer Situation, wo er dazu gezwungen ist, nachzudenken. Und er denkt dann zu Hause an seinen Vater. Ihm fällt ein, wie gut es dort alle hatten bei seinem Vater. Selbst die Arbeiter, die bekamen mehr, als sie brauchten, und sie wurden alle satt. Ich gehe zurück zu meinem Vater, sagt sich Florian. Ich werde ihn fragen, ob er mich als Arbeiter einstellt. Denn das war klar, er konnte seinen Weggang von zu Hause nicht so einfach übergehen. Was er getan hatte, war ungeheuerlich und kann man sich gar nicht schlimm genug vorstellen. Er bestand auf sein Erbe, obwohl der Vater noch lebte. Und er hat damit auch seinen Vater und seinen Bruder in wirkliche Schwierigkeiten gebracht, in einem Bauernhof, der geteilt wird, der ernährt zum guten Schluss keinen mehr. Und dann hat er auch noch das ausbezahlte Geld vergeudet. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Und seien wir doch mal ehrlich, sind wir nicht alle diesen eigenwilligen Weg gegangen und gehen ihn nicht auch immer wieder? Nämlich immer dann, wenn wir die Sünde wählen, statt die Gemeinschaft mit dem Vater. Wir gehen unseren Weg und der ist weg vom Vater. Wenn wir sündigen, tun wir das. Und da ist die Beziehung gestört, da ist keine Kommunikation mehr möglich. Man ist ja weit genug auseinander. Da gab es kein Handy damals. Und so ist es auch bei der Sünde. Wir machen genau dieselbe Erfahrung wie dieser verlorene Sohn. Die Sünde betrügt uns. Sie verspricht uns große Freiheit und unvermittelt sind wir gebundene Sklaven der Sünde. Unter einem Herrn stehen wir immer entweder unter Gott, dann sind wir im Vaterhaus und haben die Freiheit der Kinder Gottes. Dann sind wir Söhne und keine Knechte und haben ständigen Zutritt am Vater. Oder aber wir stehen unter unseren Trieben und unter uns selbst und dem Gott dieser Welt. Dann sind wir von allem Möglichen abhängig. Von Menschen, von unserer Angst, von unseren Sorgen, unserem Geld und so weiter. Neutralität zwischen beiden Herren gibt es nicht. Wir sind gefragt, ob wir Kind des einen oder der Knecht des anderen sein wollen. Viele kommen zwar irgendwann zur Besinnung, wenn die eigene Lebenssituation es erzwingt, leider oft erst, wenn schon vieles im Leben kaputt ist. Manches, was nicht mehr zu reparieren ist. Manches, was man verpasst hat und nicht mehr zurückholen kann. Viele wachen irgendwann in ihrem Leben auf und erschrecken über sich selbst, erkennen mit einem Mal, was sie verbockt haben, wie sie schuldig geworden sind. Sie denken darüber nach, was sie jetzt mit dem Scherbenhaufen machen sollen. Aber es bleibt viel zu oft nur bei den Absichtserklärungen. Liebe Geschwister, wie oft versuchen doch auch wir immer wieder unseren Vater mit Absichtserklärungen abzuspeisen. Aber Gott ist nicht daran interessiert, was wir zu tun beabsichtigen. Er wartet darauf, dass wir unsere Absichten in die Tat umsetzen. Florian machte es anders. Er dachte nämlich nicht nur über das nach, was er angestellt und verbockt hatte. Er bekam nicht nur ein schlechtes Gewissen, er nahm sich nicht nur vor, zurückzugehen und sich zu entschuldigen, sondern, und das ist das ganz Entscheidende, er stand auf und ging tatsächlich los. Er ging den Weg zurück zum Vater. Er steht auf und geht zurück zum Vater. Liebe Geschwister, das ist es, worauf es ankommt. Und das ist auch, worauf es bei uns, auch bei uns Christen ankommt. Wenn ich gesündigt habe oder mich vielleicht auch verstrickt habe irgendwo, dann ist die Entscheidung notwendig. Aber der Entscheidung müssen dann Taten folgen. Die Entscheidung alleine reicht nicht. Zweitens, der erwartende Vater. Eigentlich geht es ja in diesem Gleichnis gar nicht so sehr um den Sohn. Die Überschriften in unserer Bibel stammen ja von Menschen, die sind nicht inspiriert. Unser Gleichnis vom verlorenen Sohn müsste eigentlich heißen Gleichnis vom wartenden Vater. Welch ein Bild wird uns hier von dem himmlischen Vater gegeben. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater sah ihn, als er noch weit entfernt war. Das heißt, was der Vater nach dem Sohn Ausschau gehalten hat. Und ich meine, dass er wahrscheinlich Tag für Tag am Fenster stand und Ausschau gehalten hat in die Richtung, von der der Sohn kommen musste. Aus seiner Art und Weise, wie er den Sohn hat wegziehen lassen, könnte man oberflächlich betrachtet schließen, dass ihm sein Sohn nicht viel bedeutet. Aber klar, eine Mutter hätte ganz anders reagiert. Viel emotionaler. Sie hätte lamentiert, den Sohn beschworen mit vielen Worten und Tränen. Sie hätte ihm vorgehalten, dass er es doch gut hat zu Hause, ihm Vorwürfe gemacht, dass er sie so einfach jetzt verlässt. Sie hätte sich an ihn geklammert. Ganz anders als sein Vater. Die Liebe eines Vaters ist nach außen nicht so leicht zu erkennen, aber sie ist nicht weniger tief als die der Mutter. Der Vater respektierte den Entschluss des Sohnes, aber er litt sehr darunter. Wenn auch still und ohne Worte. Er war in Gedanken ständig bei seinem Sohn. Wie wird es ihm wohl gehen jetzt? Wird er zurückkommen? Vielleicht kommt er heute. Nie vergesse ich, wie mir einmal einer unserer Patienten im Römerhaus seine Kindheit schilderte. Der Vater war Alkoholiker und immer wenn er zu war, war er aggressiv und unberechenbar. Alles zitterte, wenn er nach Hause kam, denn wer immer ihm dann begegnete, der musste mit Prügel rechnen. Unter anderem schilderte mir dieser Patient, der ja selbst im Alkohol verfiel, dann, wie er vor Angst, wenn der Vater kam, vor Angst vor ihm aus dem Fenster raussprang und auf einen Baum kletterte. Und dann verbrachte er die ganze Nacht in seinem Baum versteckt. Und das kam oft vor. Welch ein Vaterbild hat dieser Mann vermittelt bekommen? Wie schwer wird sich ein solcher Mensch tun, den Vater im Himmel als einen liebenden, fürsorgenden und barmherzigen Vater zu sehen? Wie anders wird auch der Vater in unserem Gleichnis dargestellt? Er ist voller Liebe und Zuwendung. Er ist innerlich bewegt, er läuft dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn zärtlich. Noch bevor der Sohn auch nur ein Wort sagen konnte. Kein Vorwurf, auch nicht einer, kein Triumphieren. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt, hab dich ja gewarnt. Nein, nur innige Liebe und Zuwendung. Das ist unser Gott. So hat er dich und mich aufgenommen, als wir uns ihm zuwandten. So nimmt er jeden auf, der sich ihm zuwendet. In der Haltung dieses verlorenen Sohnes: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Ist euch aufgefallen, dass der Sohn nicht alles gesagt hat, was er sich zuvor vorgenommen hatte? Er wollte eigentlich nur sagen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Hat er das einfach vergessen? Nein. Ich glaube, der Sohn war durch die Liebe des Vaters so überwältigt, dass er erkannte, ich brauche ja gar nichts hier abzubüßen. Ist ja gar nicht nötig. Ich muss ja jetzt meinem Vater gar nichts beweisen. Er ist mir zugewandt, er liebt mich. Er ist mein Vater und der Vater hat nichts gegen mich, keine Vorbehalte. Er hat mir längst vergeben und er sieht mich nach wie vor als seinen Sohn. Ich nehme an, dass dem Sohn dieser letzte Teil seiner Rede angesichts der rückhaltlosen Liebe des Vaters einfach im Hals stecken blieb. Gibt es hier für uns Christen, die wir vielleicht schon Jahrzehnte im Glauben sind, noch etwas zu lernen? Ja, wir lesen in den Briefen des Paulus, Epheserbrief, Kolosserbrief und, überall sehr Herausforderndes darüber, wie ein Christ sich verhalten soll, welche eine Gesinnung er haben soll. Ein hoher Anspruch. Und wir stellen fest, dass wir noch dabei sind, das ABC des Christseins zu verstehen und zu buchstabieren. Gleichzeitig fällt es uns schwer, uns vorzustellen, dass der Vater im Himmel uns mit großer Liebe und Erbarmen ansieht und uns gerne in den Arm nehmen würde. Ich bekam vorige Woche einen Anruf von einer jungen Frau. Ich kenne sie nicht. Ich werde schon immer wieder angerufen von Leuten, die seelsorgerlich Hilfe suchen. Und was sie so sagte, war irgendwie sehr typisch, aber doch erschütternd irgendwie. Sie sieht Gott als einen strengen Vater, der an ihr nichts Lobenswertes und schon gar nichts Liebenswertes findet, in dessen Augen sie unbrauchbar erscheint. Sie sei ein Versager auf der ganzen Linie. Sie könne Gottes Erwartungen an sie in keiner Weise erfüllen und zufriedenstellen. Manchmal möchte sie beten, aber sie traut sich nicht mal, mit ihrer Sünde zu Gott zu kommen, weil sie einfach Angst hat, Ablehnung zu erfahren. Was für ein Gottesbild steht dahinter und was für ein Verständnis von dem, wie unser Gott ist. Konnte ihr vieles sagen. Aber solche Gottesbilder sind oft sehr tief eingeprägt. Die gehen nicht von heute auf morgen. Das ist nicht über den Kopf zu verändern. Da muss mehr passieren. Der Vater blieb nicht dabei, den Sohn herzlich und liebevoll zu empfangen. Nein, er ließ ihm auch Ehre zuteil werden, diesem zerlumpten, heruntergekommenen Gesellen. Bringt das beste Festgewand her. Ein Hinweis auf das weiße Kleid der Gerechtigkeit, mit dem wir bei unserer Bekehrung angetan wurden. Gebt ihm einen Ring an seine Hand. Ein Bild für die ewig währende Liebe unseres Herrn. Und Schuhe an seine Füße. Wir, die wir bisher im Staub der Sünde gewandelt sind, erhalten Schuhe. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir dürfen uns von dem geschlachteten Kalb nähern, einem Vorbild auf Christus, der für uns geschlachtet wurde, damit wir an ihm Anteil haben können. Lass mich an der Stelle mal fragen, hast du schon eine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus oder ist Gott für dich einfach nur ein Begriff? Irgendeine kosmische Kraft oder was weiß ich. Schau, der Vater im Himmel ist eine Person. Eine kosmische Kraft wird dich nie in den Arm nehmen. Aber der Vater wartet darauf, das tun zu dürfen, dich in den Arm zu nehmen. Er wartet darauf, dass du umkehrst und zu ihm kommst und zu ihm sagst, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Gib deiner Zukunft ein Zuhause. Vielleicht hat einer gedacht, was soll denn dieser blöde Werbespruch hier? So blöd ist dieser Spruch gar nicht, jedenfalls dann nicht, wenn er richtig gedeutet wird. Wenn man damit bloß ein schönes Haus gemeint ist, dann ist das sicher fragwürdiger. Manche Syrer hatten sich auch ein Häuschen gebaut und sich darüber gefreut. Und jetzt ist das Haus durch Bomben zerstört und abgebrannt. Und sie selbst sind auf der Flucht, haben kein Zuhause mehr und das nackte Leben gerettet. Für diese Menschen würde der Spruch der LBS ja fast wie ein Hohn wirken. Vielleicht würden sie den Spruch aber auch anders verstehen, denn sie haben ja erfahren, welche unsichere Grundlage für die Zukunft so ein Haus ist. Und vielleicht machen sich jetzt noch manche von ihnen Gedanken darüber, wie sie ihr künftiges Leben auf sicherem Grund bauen können. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Zukunft nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern dann eigentlich erst so richtig anfängt, dann stellt sich die Frage nach dem Zuhause ganz anders. In Lukas 16,9 sagt Jesus, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wann geht der Mammon zu Ende? Und spätestens mit dem Tod. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man. Dann wird sich zeigen, ob man aufgenommen wird in den Himmel oder nicht. Aber diese Frage sollte man sich schon früher stellen. Zu seinen Jüngern sagt Jesus einmal, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Die Jünger hatten also die Zusage, dass ihre Zukunft ein Zuhause hat. Und die haben wir alle, die wir Christus kennen, oder? Die wir Kinder Gottes sind. Diese Zusage gilt auch uns, dass wir unsere Zukunft ein Zuhause hat. Und zwar die Zukunft, die nach unserem Tod beginnt. In Kolosser 3, 1 bis 2 fordert uns Paulus auf, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, das ist doch eine logische Folgerung, dass jetzt, wo unser Leben so eng mit Christus verbunden ist, dass man sagen kann, wenn Christus oben ist, dann sind auch wir dort. Dass wir dann nach dem suchen, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Das muss doch Vorrang haben, das muss doch wichtiger sein, denn das ist unsere wirkliche Zukunft, nicht das, was wir hier erfahren. Und wenn wir auf diese Zukunft ausgerichtet sind, das wird unsere Gegenwart positiv verändern. Das ist es ja. Wir wollen ja unsere Gegenwart hier auf der Erde besser machen. Ist ja auch richtig und das ist ja nicht, prinzipiell nicht falsch. Aber je mehr wir uns darauf konzentrieren, desto schlimmer wird's. Nein, wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich sind in Christus, was droben ist. Und dann wird es auch hier unten besser. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht immer äußerlich, aber wisst ihr was? Das Entscheidende ist immer das hier drin, oder? Nicht das Äußere. Sondern es ist immer die Frage, was hier drin ist. Es können Leute in ärmlichsten Situationen können glücklich sein, oder? Und andere, die im großen Luxus schwelgen, können total, können vielleicht völlig verzweifeln. Gib deiner Zukunft ein Zuhause. Wie kann das geschehen? Damit du nachher, wenn du nach Hause gehst, auch wirklich in deine Zukunft, in dein Zuhause gelangst, musst du drei Dinge tun. Erstens, du musst die Entscheidung treffen, in dein Zuhause zu gehen. Zweitens, du musst den richtigen Schlüssel haben. Und drittens, du musst schließlich die Entscheidung auch in die Tat umsetzen. Also aufschließen und reingehen. Ganz einfach, oder? Ja, und das gilt eben durchaus nicht nur bei unseren vier Wänden so, sondern auch bei Gott. Vielleicht bist du ja bereit, nach Hause zu gehen und du fragst dich, wie du an den Schlüssel gelangen kannst. Da gebe ich dir drei wichtige Hinweise. Erstens, der Schlüssel zum Vaterherzen Gottes hat einen Namen. Jesus. Jesus ist der einzige Schlüssel, der die Tür zum Herzen Gottes aufschließen kann. Und diesen Schlüssel, Jesus, bekommen wir geschenkt. Wir müssen Jesus in unser Leben aufnehmen und die Tür zum Vaterherzen Gottes steht uns offen. Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Zweite, der Schlüssel zum Vaterherzen Gottes hat die Form eines Kreuzes. Wir haben ja bis jetzt erst über die gute Nachricht gesprochen, über das Evangelium. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Und die dürfen wir nicht verschweigen. Die gute Nachricht für Sünder heißt, du kannst gerettet werden. Die schlechte Nachricht heißt, du kannst auch verloren gehen. Der gerechte Lohn für die Sünde ist nämlich der Tod, der ewige Tod. So steht es im Römerbrief. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dass wir das, was wir verdient haben, nicht bekommen müssen, das haben wir Jesus zu verdanken. Dann dafür kam Jesus in diese Welt, nahm stellvertretendes Gottesgericht auf sich. Ließ sich wegen unserer Schuld am Kreuz hinrichten. Und deshalb, nur deshalb kann der Vater im Himmel uns Versöhnung anbieten, weil er ja im Grunde versöhnt ist durch den Sohn am Kreuz von Golgatha. Der dritte Punkt. Den Schlüssel zum Vaterherzen Gottes kann man sich nicht verdienen. Man bekommt ihn geschenkt und völlig umsonst. Was muss man tun, um gerettet zu werden? Diese Frage stellte mal ein Gefängnisdirektor an Paulus und Silas. Die Antwort? Er fragt, ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Die Antwort? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. So einfach ist das. Ach, das ist ja leider vielen Menschen viel zu einfach. Man hat es einfach lieber kompliziert. Gell? Aber so einfach ist das. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für deine Schuld gestorben ist und dass dieses Opfer ausreicht, um dir ein Zuhause beim Vater im Himmel zu sichern. Mehr musst du nicht tun, mehr kannst du nicht tun. Den Himmel kann man sich nicht verdienen. Und wenn du 1000 Jahre lang jeden Tag ein gutes Werk vollbringen würdest, würde es ja nicht ausreichen. Der Himmel ist so kostbar, dass man ihn sich nur schenken lassen kann. Gib deiner Zukunft ein Zuhause. Wenn du dich bekehrt hast, dann hast du deiner Zukunft ein Zuhause gegeben. Dann mag kommen, was will. Die Wohnung im Himmel ist dir sicher. Die wird dir niemand mehr nehmen können. Aber vielleicht sagst du dir ja auch, das mit der Bekehrung hat ja noch Zeit, oder? Da war ein kleiner Bahnhof auf dem Land. Der Zug ist eben abgefahren. Da kommt Schwitzen und Pusten ein Mann angerannt. Mächtig hebt der Stationsvorsteher die Hand und sagt, Mann, Sie kommen zu spät. Der Zug ist fort. Sie hätten schneller laufen sollen. Darauf der Reisende, indem er sich den Schweiß von der Stirn wischt. Schneller laufen konnte ich nicht, aber ich hätte früher damit anfangen sollen. Ob dir das Gleiche bezüglich deines Laufs zum himmlischen Ziel einmal vorwerfen lassen musst, verlass dich nicht auf den Endspurt. Es könnte zu spät sein. Wer die Ewigkeit jetzt schon im Herzen trägt, der hat bereits sein Angeld auf all die Herrlichkeit, die ihn im Himmel einmal erwartet. Und sein Leben hier auf der Erde wird auch reicher und schöner. Also worauf wartest du? Man kann zu lange warten und dann hat man es verpasst. Gib deiner Zukunft ein Zuhause. Nimm es im Glauben in Anspruch, dass Gott dir ein Zuhause bereitet hat. Dann hast du auch eine Zukunft, auf die du dich freuen kannst. Eine Zukunft an einem Ort, der Himmel genannt wird, schöner und vollkommener nicht sein kann, als er ist. Also das Thema Himmel, früher war das Thema Himmel für mich irgendwie so nebulös, dass ich überhaupt keine Freude verspürte bei einem Gedanken an den Himmel. Von früh bis abends Halleluja singen, das kann es nicht sein. Dass man sich darauf freuen soll, nein. Aber ich habe dann zwei Predigten über den Himmel gehalten und da ist mir der Himmel so groß geworden, dass ich seither richtige Freude habe, wenn ich an den Himmel denke. Was da auf uns wartet, das lohnt sich, sich damit mal intensiv zu befassen. Denn solange der Himmel so etwas Abstraktes ist in unseren Vorstellungen, wie soll man sich auf das freuen können? Klar. Aber wenn es konkret wird, ja, ganz konkret, wir fragen, wie sieht es so aus? Werden wir da arbeiten? Werden wir da Sport machen? Gibt es auch Tiere? Haustiere vielleicht auch? Und all die Fragen, all diese Dinge. Ja, okay. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wird in Hebräer 13, 14 gesagt. Das kann man eigentlich erst dann verstehen, ja, wenn man mal dahin gekommen ist und sagt, ja, das da oben, das ist mein wahres Zuhause, das ist meine, da gehöre ich hin, das ist meine Zugehörigkeit da oben. Ja. Ich habe hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suche ich. Kannst du dich an deine Zeit erinnern, in der du weit weg warst von deinem irdischen Zuhause, schrecklich Heimweh hattest? Ein solches Empfinden sollten wir eigentlich dem Himmel gegenüber haben. Wir sind Pilger, wir sind Durchreisende hier, Menschen, die hier nicht wirklich zu Hause sind, deshalb Heimweh haben nach dem Ort, wo sie eigentlich hingehören im Grunde, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. In einer Anzeige in der Allgäuer Zeitung war es einmal sehr treffend gesagt. Da wurde eine Immobilie beschrieben mit dem Satz, unten die Werkstätte, oben die Wohnung. Dachte mir, das trifft doch haargenau unsere Situation, oder? So sollte eigentlich unsere Einstellung sein. Ja. Hier ist die Werkstätte notwendig, ist gut, alles richtig. Denn Gott hat hier noch einiges zu tun, ja. Der Erlösungsplan ist noch nicht völlig Realität geworden. Es sind noch viele Menschen, die Gott gerne in seinem Reich haben möchte. Und wir haben dabei auch was zu tun. Deswegen sind wir noch da. Aber die Wohnung, die ist oben. Ja, damit möchte ich schließen und noch beten.